Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben, die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben.
Florian Silbereisen für Arme quasi.
Hast du so ein goldenes Outfit an?
Ja, eine Paillettenjacke.
Genau. Das ist der richtige Style für so ein festliches Event.
Ja, finde ich nämlich auch.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Brooks Vermächtnis Rückblick Nummer 1 zu Staffel 2. Ich begrüße heute Anna. Hallo.
Hallo.
Und Philipp. Hallöchen.
Hallöchen, lieber Lukas.
In unserer gemütlichen Talkrunde zum Abschluss von Staffel 2. Als letztes hörtet ihr Zuhörer das große Finale. Und es ist jetzt tatsächlich sehr genau ein Jahr her, dass wir das aufgenommen haben. Wisst ihr das eigentlich? Es ist der 1. März. Und ich glaube, am 1. März letztes Jahr sind wir zurückgefahren, ne? Stimmt das?
Erstes Februarwochenende waren wir in der Mühle, also es ist ein Jahr und ein Monat her, genau. Ja.
Ich dachte, das letzte Februarwochenende, ich dachte, wir sind genau am, aber
nee.
Du wirst schon recht haben.
Du kannst
haben.
Mir vertrauen, weißt du, warum ich das weiß? Weil das war, bevor wir Carlo adoptiert haben.
Ah ja, du hast recht, unseren Hund, nicht unser Kind.
Genau.
Ja, also ein Jahr und ein Monat ist es tatsächlich her und ich habe mich auch darum sehr gefreut, dass wir heute mal wieder schnacken so am Mikro, ist ja schon lange her. Wir hatten ja den Geburtstags-Livestream dazwischen, aber ansonsten haben wir ja eine ziemliche, ja, es war viel Arbeit, aber eher hinter dem Mikrofon und nicht vor dem Mikrofon.
Ja.
Insofern hoffe ich aber, dass ihr trotzdem noch wisst, wie rum man da reinspricht.
Das wird man
schon
nachher hören, ob man das hört, was wir sagen.
Und
aber ja.
Ja.
Es ist auf jeden Fall krass, dass wir seit über einem Jahr nicht mehr aufgenommen haben wie sonst. Also wir hatten ja noch den Livestream zwischendurch, das war ja aber irgendwie was anderes. Und die Mühle war ja insofern auch total besonders, als dass wir zum allerersten Mal alle zusammen waren und halt an einem Ort aufgenommen haben, was es, glaube ich, für uns alle voll besonders gemacht hat. Aber ja, also ich habe jetzt auch beim Nachhören der Episoden ist mir auch echt nochmal aufgefallen, wie lange das eigentlich her ist. Also ich glaube, in Embers Vorgeschichte oder in einer Folge vorher, da sagst du am Anfang, Luke, irgendwie, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2019 reingekommen. Und ich dachte, oh Gott, es ist wirklich arg lange her.
Es ist wirklich schon lange her. 2 Jahre haben wir jetzt, also die erste Staffel ging ein Jahr und die zweite ging 2 Jahre, aber auch fast doppelt oder ja, länger als doppelt so lang. Wir haben ja 28 Folgen und Staffel 1 hatten wir, glaube ich, 12 oder 13 Folgen.
Ja.
Und
ja, ist echt eine krasse Länge. War das eigentlich geplant von dir oder ist das einfach so passiert?
Nee, also geplant war es eigentlich nicht. Ich wollte aber mir für Staffel 2 eigentlich keine Ziele setzen. So. Also bei Staffel 1, die war eigentlich relativ klar durchgetaktet auf 12 Folgen schon von Anfang an. Und das bringt aber auch so Zwänge mit sich, ne? So gewisse Storybeats, die einfach abgehakt werden müssen rechtzeitig und so. Und davon wollten wir uns eigentlich so ein bisschen in der zweiten Staffel ja eigentlich lösen und haben eher so ein bisschen geguckt, wo es so hinläuft. Und darum ist es halt auch zum Teil länger geworden. Nur zum Ende hin, als wir dann in der Mühle ja waren und 2 bis 3 Tage hatten, um den Rest aufzunehmen, da muss natürlich das Tempo dann wieder ein bisschen stärker anziehen. Ist ja klar, weil da mussten wir, wäre natürlich jetzt blöd gewesen, wenn wir in dem Mühlenwochenende kurz vorm Finale hätten abreisen müssen und dann das Finale doch nochmal online aufnehmen.
Ja.
Ja. Nee, also ich wollte, also war das Einzige, was ich mir vorgenommen hatte, war, dass die Geschichte in Staffel 2 beendet wird. Aber wie lange das dauert, da hatte ich eigentlich keinen Plan für.
Ja. Ja, es hat ja auch eigentlich alles ganz gut so gepasst, ist ineinander geflossen und es war ja da auch schon so, dass die Charaktere sich viel mehr irgendwie rausgebildet hatten und dann konnte man auch viel mehr oder sehr viel so mit der Interaktion zwischen den Leuten so Geschichte erzählen.
Ja, das hat auch richtig gut geklappt. Und vielleicht an die Zuhörer als kleinen Hinweis, wir machen jetzt, also jetzt gibt es noch die Rückblick-Episoden, wo wir die unterschiedlichen Folgen nochmal besprechen. Und dann werden wir zum Abschluss aber auch nochmal ein Livestream haben, wo wir das Projekt gemeinsam feiern und beenden. Und das Finale sozusagen werden wir live besprechen. Und ihr habt dann halt auch nochmal die Möglichkeit, im Chat dabei zu sein und Fragen zu stellen, die jetzt hier vielleicht nicht beantwortet werden oder mir nochmal nachträglich zu sagen, wo ich überall einen Fehler gemacht habe. Danke übrigens an alle, die mir deswegen Mails schreiben. Ist tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr passiert, aber gab's schon. Weil diese Sachen sind jetzt natürlich alle immer fest aufgezeichnet und wir gehen jetzt so auf die Sachen ein, die uns interessieren. Aber wenn euch nochmal was interessiert, was jetzt nicht beantwortet wird, dann habt ihr da die Fragen nochmal live, die Möglichkeit, die Fragen nochmal live zu stellen und dann werden wir versuchen, sie zu beantworten und ansonsten freuen wir uns auch so, wenn ihr dabei seid und mit uns einfach ein bisschen die vergangenen 3,5 bis 4 Jahre Brooks Vermächtnis feiert und auch mit uns gemeinsam ein bisschen in die Zukunft schaut. Und jetzt wollen wir loslegen. Wir besprechen heute die Episoden, also wir fangen bei Ambers Vorgeschichte an, weil die ja die Staffel so ein bisschen einleitet. Und dann werden wir bis Episode 3, die da trägt den Titel Der Mark der Finsternis, werden wir heute gemeinsam sprechen. Und in der nächsten Folge geht es dann logischerweise ab Episode 4 weiter. Ja, es geht los mit Ambers Vorgeschichte. Anna, wie kannst du dich noch dran erinnern an dieses epische Stück Hörspielgeschichte?
Ja, kann ich. Also zum einen kann ich mich immer noch sehr gut daran erinnern, weil wir das, glaube ich, an Silvester aufgenommen haben, 2018. Und zum anderen kann ich mich sehr gut erinnern, weil das für mich ja tatsächlich als Ember das erste Mal war, dass ich richtig gespielt habe, in Anführungszeichen. Sonst hat man nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht.
Naja, nee, du bist ja schon in Folge 10 bei Staffel 2 warst du ja schon. Oder 11.
Aber ich erinnere mich irgendwie, dass ich super nervös war bei der Aufnahme und deswegen dachte ich gerade, es würde daran liegen, dass ich quasi das erste Mal irgendwie so richtig dabei war. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war irgendwie nervös. Vielleicht auch, weil es ja so ein bisschen darum ging, den Grundstein für den Charakter zu legen. Und ich finde, das ist ja schon eine schwierige Aufgabe, da so in 30 Minuten irgendwie reinzupacken, wo der Charakter herkommt und wie Ember halt so ist und warum sie so ist, wie sie ist. Aber ich finde es auf jeden Fall krass, dass ja in der Episode auch die Beerdigung vom Kapitän stattfindet. Das hatte ich irgendwie schon mehr oder weniger verdrängt und fand es dann total abgefahren beim Nachhören, dass der Kapitän wirklich schon so lange nicht mehr dabei ist und die zweite Staffel ja wirklich nur noch darum geht, dass wir seinem Vermächtnis hinterherjagen sozusagen. Das kam mir irgendwie überhaupt nicht so lange vor.
Ich fand es auch einen richtig geilen so Staffelanfang, also hab's mir jetzt auch wieder neulich angehört, weil einfach dieser Twist von, okay, wir sind jetzt hier in der Gegenwart sozusagen und verarbeiten den Tod des Kapitäns, als auch dann den Rückblick, wo man wirklich ganz viel über Ember lernt und ja, ganz viel so vorbereitet wird, was dann später in Staffel 2 auftaucht, das ist irgendwie sehr schön eingebunden gewesen. Und ich habe auch wirklich in dem Moment erst gerafft, dass ja die Show heißt ja Brooks Vermächtnis, dass es ja irgendwie ein Vermächtnis geben muss. Und das habe ich vorher immer so hingenommen und dann war es halt so, okay, jetzt auf die Suche nach dem Vermächtnis.
Ja, und auch hier total abgefahren, was mir beim Hören noch aufgefallen ist, dass ja in Ambers Vorgeschichte schon die Flöten vorkommen. Also, ja, dass wir da ja schon die oder dass ich da als kleines Mädchen ja quasi schon die Schatulle das erste Mal sehe, beziehungsweise diese Statue. Das fand ich auch nochmal heftig, wie weit das eigentlich schon zurückliegt, dass das etabliert wurde. Und auch da habe ich direkt eine Frage an Luke. Und zwar, hattest du dir dieses Plot irgendwie schon so zurechtgelegt, also dass du wusstest, dass diese Schatulle beziehungsweise die Flöten später mal eine tragende Rolle spielen werden? Weil ich erinnere mich irgendwie daran, dass du mal gesagt hast, vielleicht war das sogar in der Folge, du musstest gerade spontan überlegen, was in dieser Schatulle drin hätte drin sein können.
Ja, also ich hatte eigentlich von Anfang an schon die Idee, dass, übrigens ist komplett Spoiler-Talk, ne? Also wer nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt ausmachen. Aber ich hatte von Anfang an
der Kapitän ist tot!
Ja, ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass das Finale muss halt so der Höhepunkt dieses Übernatürlichen irgendwie sein. Also, dass wir halt in der ganzen Geschichte geht es ja darum, dass es irgendwie Hinweise auf irgendwelche übernatürlichen Sachen gibt, aber die irgendwie immer so noch geerdet sind. Also, es gibt irgendwie immer noch eine technische Erklärung in irgendeiner Form oder so. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Ende irgendwie was so ein bisschen dieses Übernatürliche mit sich bringen muss. Und ich hatte von Anfang an eigentlich die Idee, dass die Geschichte in Atlantis endet. Also schon bei Staffel 1, eigentlich schon von Anfang an, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das ein guter Ort ist für das Vermächtnis des Kapitäns, weil es auch so in das Setting passt und es passt auch so in diese Abenteuergeschichten einfach. Es passt einfach gut in diese Art Geschichte, die wir erzählt haben, fand ich. Und aber die Flöten habe ich mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt spontan ausgedacht. Ich wollte aber, dass du was findest, was am Ende der Schlüssel ist. Also das hatte ich mir so überlegt und aber vielleicht mal zu meinem Vorbereitungsstil. Ich denke öfter so in Story-Wendung, als dass ich tatsächlich in Details, also dass ich mir tatsächlich Details notiere. Und oftmals steht dann da sowas wie und in der Schatulle finden sie und dann steht da gar nichts, weil ich zu dem Zeitpunkt mir noch nicht die Gedanken dazu machen wollte, sondern einfach erstmal weiterschreiben wollte. Und das hier ist auch so ein Fall tatsächlich, wo ich mir dann spontan überlegen musste, was es ist, weil ich in dem Moment, wo ich es lese, denke ich mir so, da wolltest du dir noch was überlegen. Und das gab es halt aber nicht. Und dann habe ich mir halt Flöten überlegt und ich fand es im Nachhinein so dumm, weil Flöten unter Wasser zu spielen ist halt einfach derbe dumm. musste man ja dann am Ende nicht, aber ich fand halt so wenn
Scheiße,
ich mir
wir brauchen U-Boot.
Ist halt so dieses, das sind halt Leute, die irgendwie unter Wasser leben und der Schlüssel sind halt irgendwie Flöten und es ist halt auch nicht so sonderlich spektakulär. Aber es ist halt zum Glück auch nicht irgendwie einfach wieder ein Dolch oder so. Darum, ich finde Flöten im Nachhinein ganz cool, weil sich dadurch auch das coole, diese coole Aufgabe ergeben hat, dass ihr später Flöten spielen musstet. Das finde ich
ziemlich
cool.
Ich dachte tatsächlich deswegen, dass das eigentlich geplant war von dir, dass du dir halt gedacht hast, okay, was wäre eine Challenge am Ende, die Zuhörer halt mitfühlen können. Und das kann ja nichts Visuelles sein, also dann halt irgendwas, was über Ton geht. Aber wenn das dann wirklich spontan war, dann hat es ja eigentlich ganz cool gepasst. So.
Ja, also man kann das, also es ist ja auch genug Zeit, Sachen immer zurechtzubiegen, ne? Also das ist ja das Gute, von der Ambers Vorgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr tatsächlich alle Flöten zusammen hattet, war ja irre viel Zeit, sich noch zu überlegen, was damit eigentlich am Ende passieren muss. Obwohl es ja das Buch des Kapitäns gibt, was ihr später findet. Und das ja auch relativ früh irgendwann fertig werden musste, aber das greift jetzt vielleicht vorweg. Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Also ich finde auch genau wie ihr, dass Ambers Vorgeschichte ist für mich eine Highlight-Episoden für diese Gesamtstimmung irgendwie. Ich finde halt, wir schaffen unglaublich viel in dieser Folge. Wir connecten irgendwie das Alte mit dem Neuen. Also jemand, der da erst anfängt, hat trotzdem eine Vorstellung davon, was in Staffel 1 passiert ist, hat auch eine Vorstellung davon, was in Staffel 2 passieren wird und lernt Ember kennen. Und wir haben ja noch auch kleine Verneigungen vor Ray, Werner und Charles. Und ich finde, es passiert einfach super viel in dieser Folge, was irgendwie ziemlich cool ist. Dafür ist sie natürlich sehr stark gescriptet. Also es gibt halt, wir können halt jetzt über eigentlich nichts Alternatives reden, weil es ist halt alles quasi genauso gelaufen, wie es letztendlich geplant war. Also Amber sieht diese Tür und verschafft sich irgendwie Zutritt dazu. Wie genau sie sich den Zutritt verschafft, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber dass sie irgendwie einen Schlüssel findet oder das Schloss vielleicht schafft zu knacken oder keine Ahnung was, das war klar. Und dann letztendlich schafft sie es, diese Truhe zu öffnen, diese Statue zu öffnen und sieht halt die Flöten und wird dann halt entdeckt. Also das ist halt, wie halt bei den anderen Vorgeschichten auch, gibt's hier halt nicht viel Alternativen, aber der Fokus liegt ja auch bei der Vorgeschichte auf einem ganz anderen Punkt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich fand beim sag erstmal.
Ich wollte noch einen lustigen Funfact bringen, und zwar die ganzen Zeitabstände und Alter-Sachen sowieso im Brooks Vermächtnis sind natürlich absoluter Käse. aber es ist halt einfach so geil, dass ich den Butler Harry einfach so als einen jungen, aufstrebenden Butler beschreibe und in der nächsten Folge dann und 15 Jahre später, wie ich sag ja, also die Beerdigung des Kapitäns ist ja 15 Jahre später und als er dann nach London kommt, ist es halt einfach so ein alter Greis, der schon nicht mehr richtig hören kann und so.
Und auch ein sehr anstrengender Job da, für die Villa zu sorgen.
Und auch Amber ist 15 Jahre vorher halt einfach so ein kleines Mädchen irgendwie. Also ein kleines, verspieltes, schmollendes Mädchen. Also da darf man sich nicht so viele Gedanken drüber machen.
Nee, das stimmt wohl.
Ach, ich habe das aber auch gar nicht so als störend empfunden. Also in meinem groben zeitlichen Kontext und so in meiner Vorstellung hat das alles gepasst irgendwie.
Ja.
Was ich gerade nur noch sagen wollte, wo du gerade gesagt hast, dass das alles relativ gescriptet war. Beim Nachhören fand ich so gut, dass als wir dann quasi in die Villa reinkommen, beschreibst du irgendwie, wo wir langgehen und du sagst so, ja, und dann gehst du den Flur entlang und dir fällt sofort so eine Tür ins Auge, die sieht irgendwie besonders aus. Und als der Butler merkt, dass du die anguckst, zieht er auch sofort einen Vorhang vor. Und ich dachte so, okay, mehr mit dem Vorschlaghammer darauf hinweisen, dass ich unbedingt durch diese Tür gehen soll, kann man auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss.
Ja, aber ich finde, das macht aber auch in dem Fall Sinn, weil du bist ja auch ein neugieriges junges Mädchen. Und du würdest wahrscheinlich das genau mit so einem, also genau das würde dich wahrscheinlich triggern. Also so eine besondere Tür zu sehen und das Gefühl zu haben, die hättest du gar nicht sehen sollen, ist wahrscheinlich genau das, was dich dazu treibt, nachzuschauen, was das eigentlich am Ende ist.
Definitiv.
Genau. Ich finde auch, wenn dann am Ende der Captain reinkommt, ist auch richtig geil, also wird diese Relation, also die Beziehung zwischen den beiden so geil irgendwie etabliert, weil halt er sie dabei entdeckt hat, wie sie neugierig war, wie sie so ein bisschen die Grenzen ausgetestet hat. Und da kann man halt sich richtig dann vorstellen, wie die beiden danach weiter so miteinander cool sind und keine Ahnung, also dass dann da diese enge Beziehung anfängt zwischen den beiden, das fand ich auch schön.
Ja, er ist halt so der coole, Dad, bei dem man halt so Sachen machen darf, die man zu Hause nicht machen darf.
Ja, genau das. Also dein Vater ist ja auch so ein total nervöser Typ, irgendwie wütet da über seine Sachen, lässt dich irgendwie aus den Augen so, weil er irgendwie voll in seinem eigenen Kopf gefangen ist und in seinen Gedanken gefangen ist und der Kapitän ist halt das komplette Gegenteil, ne? Ja. Und man sieht halt den Kapitän, also man erlebt halt den Kapitän nochmal. Also sehr viel Schönes in dieser Folge tatsächlich.
Ja,
stimmt.
Wer sie noch nicht gehört hat, do it. Wer sie schon gehört hat, do it again.
Ja. Und wir haben die Folge auf einem Bauernhof aufgenommen, was auch lustig war. Also das war ja unser Silvesterurlaub und wir saßen in so einer kleinen Hütte mitten auf so einem Bauernhof und um uns rum war Hühnergegacker und sowas. Und wir hatten halt schon Sorge, dass man das in der Aufnahme am Ende hört. Es war auf jeden Fall eine coole Atmosphäre auch, um aufzunehmen.
Ja.
Also generell muss man sich das merken, an nice Orte zu fahren, um Pen and Paper zu spielen, macht echt enorm viel aus.
Das stimmt.
Okay, dann kommen wir zu Folge 1. Die startet mit diesem richtig geilen Intro, wo wir so versucht haben, die Staffel 1 zu rekapitulieren, indem ihr Charles Artikel lest, den er über Staffel 1 sozusagen geschrieben hat. Und das höre ich einfach zu gerne. Ich finde das so nice irgendwie, weil man fragt sich am Anfang, was ist hier eigentlich los? Also was wird da jetzt gerade gelesen? Und so langsam nach und nach wird es halt klar.
Also ich höre es tatsächlich einfach nur gerne, weil ich das den ganzen Tag anhören könnte, wie Lars sich die ganze Zeit verliest.
Ja.
Lars aka Ray.
Stimmt.
Und kleiner Hintergrundfact. Also Lars hat sich ein paar Mal verlesen und es war einfach richtig so ein Running Gag. Und wir haben halt irgendwie einfach so gehofft, so komm, das ist jetzt der Take, den wir einfach drin lassen können. Und man merkt jetzt ja, oder man hört jetzt auch in der Folge, dass er sich wieder verliest und dann so, oh Mann, also schon richtig gefrustet ist. Und Werner dann irgendwie sagt, ja, das ist auch, Charles, der hat ja auch so einen Schreibstil, das ist schon schwer.
Ja, da habe ich meinen kleinen Ray ein bisschen beschützt.
Ja. Das ist aber toll einfach. Und dann vor allen Dingen, weil auch die, ja, es ist halt alles auch ein bisschen viel Selbstlob so jetzt natürlich gerade, aber ich finde es sehr gelungen, weil man auch die Konstellation zwischen euch schon so gut spürt aus dieser Vorgeschichte. Einfach auf die Art, wie ihr es lest, wie ihr darauf reagiert und wie dann ja. Charles auch am Ende reinplatzt. Obwohl ich da kurz Panik bekommen habe bei der Aufnahme, weil ich plötzlich fand, es ist sehr, sehr doll auf einmal alle gegen Charles, was natürlich auch eine für Norman eine blöde Situation ist, damit umzugehen, aber das kann er zum Glück sehr gut.
Ich habe auch das Gefühl,
dass er das voll geil handelt so und immer das auch ein bisschen halt provoziert und das dann aber auch genießt so und dann aber auch wieder das gerne entschärft so. Also das ist eigentlich immer ganz cool, dass man da auch jemanden hat, der nicht immer nur mit dem Strom schwimmt.
Ja,
voll. Also das Thema werden wir gleich noch ein paar Mal haben, glaube ich. Also das ist, finde ich, in den ersten drei Folgen durchgehende Thematik, über die man sprechen kann, der Faktor Charles. Ja. Aber
der
zunächst.
Faktor Charles. So kann Faktor die Folge Charles. Heißen. Rückblick, der Faktor Charles.
Zunächst einmal kommt ihr an und habt nur diese Koordinaten, denen ihr folgt. Und nach einer kurzen Diskussion, ob ihr die dampfbetriebenen Kutschen nehmen wollt oder lieber doch eine normale, fahrt ihr, glaube ich, los. Und Charles gibt noch seinen Artikel beim wandelnden Boten ab, um ihn drucken zu lassen. Nachdem ihr den freigegeben habt, er hat den nochmal geändert, sagt er zumindest. Und dann kommt ihr ja zur Villa des Kapitäns, die wir aus der Vorgeschichte dann auch schon kennen.
Genau.
Ja, ich finde auch, dass die Szene, die da entsteht, ist halt richtig, richtig funny, weil das ja mit diesem Bücherregal dann ist, ne? Dass wir da versuchen, wir sehen das ja und versuchen da irgendwas dann rauszubekommen, den Mechanismus. Und dann, also wirklich, als wäre es gescriptet, halt vorher zweimal dran ziehen an den Büchern, nichts passiert. Dann kriegen wir den Hinweis und Werner sofort, okay, let's fetz, zieht an dem Buch und es ist für immer verschlossen.
Also ich habe wirklich direkt beim Hören war ich wieder auf 180. Ich war wieder richtig sauer, wie damals bei der Aufnahme, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein. Und vor allem dann auch der Moment, wo Luke so sagt, ja, da kommt von unten eine Platte rauf und ich so, okay Leute, wir haben nur noch zwei Versuche. Und ihr so, nee, wir hatten schon zweimal an anderen Büchern gezogen und ich so, oh Gott.
Ja.
Okay, das bedeutet es also jetzt die nächsten 2 Jahre mit dieser Crew unterwegs zu sein. Aber hier habe ich mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben. Und zwar war es ja so, dass wir das Rätsel ja letztendlich über die Schatulle gelöst haben, ne? Wo dann ja quasi eine Nachricht des Kapitäns drauf gesprochen war. Und ich wollte mal fragen, was wäre denn der richtige Weg gewesen? Also wir hätten offenbar ein anderes Buch an einem anderen Buch ziehen müssen. Was wäre denn the right way gewesen?
Ah ja, also das Rätsel, das der Kapitän aufgibt, ist ja, was reicht herauf bis an die Sterne? Und ich habe darauf eine Antwort und ich habe darauf, also es gab kein, ich habe kein Bücherregal entworfen mit Büchern drin, sondern ich hätte halt, wenn ihr das richtige Wort oder auf die richtige Lösung gekommen wärt, hätte ich euch halt da ein Buch hingezaubert. Wenn ihr jetzt nach einem Buchtitel oder so gefragt hättet, der die Lösung beinhaltet hätte, dann wäre dieses Buch da gewesen, egal wie der formuliert gewesen war. Aber die Antwort ist, also das Rätsel ist absichtlich. Bitte?
Ist die Lösung Berg? Ich musste sofort an Berg denken, als ich es gehört habe.
Nee. Was schätzt du, Philipp? Weißt du es?
Nee.
Wie heißt das? Was reicht hoch bis an die Sterne?
Der Himmel. Aber ist eine langweilige Antwort.
Die Luft, die Ozonschicht.
Der Blick.
Der Welt. Und was hättest du denn dann gefreestylt?
Naja, ein Buch, das irgendwie mit Blick in irgendeiner Form zu tun hat. Jedenfalls, okay. Ja, also es ist ein ziemlich schweres Rätsel, aber das ist ja auch so gewollt vom Kapitän. Und es gab hier ja auch die Option, dass ihr das Rätsel nicht löst, was ja auch passiert ist.
Ja.
Also ihr hättet drauf kommen können und wenn ihr drauf gekommen wärt, dann hätte sich das Bücherregal geöffnet und hätte den Weg freigegeben in den Raum. Wo halt auch die Statue gewesen wäre, aber der Raum wäre halt leer gewesen und die Statue auch, weil, wie ihr ja später erfahrt, alles unter einem doppelten Boden gebracht wurde. Also so oder so hätte der Weg nicht an Lord Marx vorbeigeführt, der euch den Tipp mit dem doppelten Boden gibt.
Mhm. Das war auch einfach Hammer. Diese beiden Besuche bei Lord Marx, wo Charles irgendwie erst Kokain nimmt oder so und komplett wasted ist. Und beim zweiten Mal ist doch irgendwie, glaube ich, die Situation, wo der uns wieder zum Trinken motivieren will. Und ich sage so zu Ray, nee, stelle meinen Becher zurück und Ray säuft meinen gleich mit aus.
Und beim Zurückstellen hast du schon gemerkt, fuck, das sollte ich nicht tun.
Genau.
Aber Ray war schneller.
Und dann gibt's irgendwann in der Folge danach oder so noch einen Moment, wo ich draus gelernt habe und den Becher dann doch nehme, aber den Alkohol auf den Boden kippe.
Ja, genau, das ist dann Folge 3.
Ja.
Ja. Smart. Du lässt dem Ray aber auch seine Freuden nicht gewähren.
Nee, weil man muss auch manchmal erstmal arbeiten, bevor man sich einen reinsäuft.
Man kann auch sich einen reinsaufen und dann damit arbeiten. Also das macht Ray eigentlich ganz erfolgreich.
Ich möchte hier aber auch nochmal ganz kurz auf die großartige, ist das überhaupt Folge 1? Nee, das ist Folge 3, glaube ich, ne? Wo wir uns so doll prügeln bei Lord Marx?
Nee, das ist Folge 1 tatsächlich. Also genau, ihr seid ja bei Lord Marx und er verrät euch das und dann in dem Moment kommen ja Leute von der Bruderschaft rein.
Ah ja, genau.
Und dann muss ja gekämpft werden.
Dann ist das doch die Folge, in der Ray wahrscheinlich die beste Waffe in der Geschichte von Brooks Vermächtnis erfindet, nämlich einen Bierkrug zerschlägt und noch den Henkel in der Hand hält, aber mit Glasscherben noch dran.
Ja.
Ist wirklich so eine richtig, richtig gute Szene.
Also meine Fantasie reicht nicht so weit, dass ich mir vorstellen kann, was er sich genau vorgestellt hat dabei. Also bei einer Bierflasche kann ich das verstehen, wenn du dann so eine abgeschlagene Flasche hast. Aber beim Bierkrug mit dem Henkel, das kann ich
also
bis heute nicht
verstehen. Also ich glaube, er hat was von einem Schlagring gesagt dann. Aber ich glaube auch eher, dass die Assoziation, die er hatte, eine Flasche war. Und dann hat er den Krug genommen und dann hat er versucht zu improvisieren. Aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Mhm. Und zeigt dann ja auch, dass für ihn die stärkste Waffe immer noch seine Fäuste sind.
Ja. Und Ember klaut dann das eigentlich und zieht
also
voll durch.
Ich mach's dann quasi mit einer Flasche leg da ja auch wieder einen richtig krassen Kill hin, ey. Also
das
manchmal
hat mich so erschrocken.
Ja, manchmal
also
geht's
wirklich,
halt richtig
dass du das
mit
gemacht
mir
hast.
Durch. Ja, ich weiß,
das
ich habe mich beim Hören auch
fassen.
Erschrocken.
Das habe ich auch jetzt beim Nachhören tatsächlich.
Zuhörer. Oh Gott.
Das habe ich auch beim Nachhören jetzt tatsächlich gedacht, so, oha, Das ist schon krass. Also das ist nicht mal eben so. Also bis dahin gab es so einen Kill eigentlich noch nicht, außer, außer aus Versehen, so mit Werner mit seinem Arm mal jemanden das Gesicht platt gehauen. Leute
geschossen. Ja, oder halt dann, wenn geschossen wurde, ganz offensichtlich so, ne? Aber das fand ich auch so, Ray und ich bin ja sogar, also ich würde sagen, Ray und ich prügeln uns mit denen und ich bin extra auf Raufen gegangen, um das Ganze ein bisschen klein zu halten. Und dann kommt Amber und haut erstmal hier die Atemwege kaputt.
Ja, das war halt wirklich literally einfach ein richtig harter Kill. Also,
vielleicht warst du noch frustriert von der Steinscheibe.
Das kann sein. Ja.
Richtig nice.
Naja. Richtig nice.
Amazing. Ja, aber halt gut. Also, ich wusste zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja noch keinen Plan, so wie lange ihr in London sein werdet. Also, das war noch gar nicht so richtig. Also, wie gesagt, ich wollte ja immer so ein bisschen gucken, wie es so float, sozusagen. Und ich hatte mir überlegt, dass Lord Marx so ein bisschen so der Anker sein soll. Also, dass Lord Marx immer so ein bisschen so ein Ort ist, an dem ihr, wenn ihr in London seid, immer mal wieder kommt, um vielleicht entweder einen Hinweis zu bekommen oder was abzugeben oder keine Ahnung, einfach das als Treffpunkt nutzen könnt oder so. Ich wollte Lord Marx auf jeden Fall ein bisschen prominenter machen. Lord Marx hat auch später noch so ein paar Story-Beats, die liegen bleiben dann aus diversen Gründen. Da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber immerhin interagiert ihr ja ein bisschen mit ihm. Mhm. Und seid auch, glaube ich, zweimal da.
Mhm.
Aber ist halt immer so ein bisschen so, ne? Also, so ist das bei Pen and Paper, da bleiben halt auch, man macht mehrere Angebote und dann geht's halt in eine Richtung und andere Sachen bleiben dann halt liegen. Das ist halt so.
Man weiß ja auch nicht, wem man vertrauen kann und wem nicht. Also ich glaube, das greife ich jetzt ein bisschen vor, auch gehört bei Langfinger Jack, hattest du das mal gesagt, dass man, dass das ja erstmal so ein kritischer Charakter ist, wo man vielleicht sich erstmal auf Distanz verhält, so, ne? Und dann wäre da vielleicht noch mehr Gutes gewesen, aber man blockt ja erstmal vielleicht, um keinen Schaden zu erleiden, weil der ja auch am Anfang irgendwo, glaube ich, zugreift und irgendwas klauen will oder so, also keine Ahnung.
Ja,
der klaut einer Oma die Handtasche, ne?
Der klaut auch Ray Geld.
Ah ja, stimmt.
Genau. Und dann seid ihr noch mit ihm irgendwo in so einem Abflussrohr und verprügelt ihn oder so und das.
Ja, genau.
Naja.
Ja. Na, so ist das Leben eben. Ihr kehrt dann zurück zur Villa und stellt fest, dass diese in Schutt und Asche liegt. Und dann herrscht dort relativ reges Treiben, weil Leute versuchen, diesen Brand zu löschen. Und ihr seid dann ja auf der Suche, beziehungsweise ihr sprecht nochmal mit Harry, der euch noch sagt, dass sie noch da sind. Sie. Also,
ja, da habe ich tatsächlich direkt eine Frage.
Ja.
Also, und ich weiß gerade gar nicht, wer, ob das herausgekommen ist, aber es war ja offensichtlich die Bruderschaft, die Villa in die Luft gejagt hat, oder? Weil es kommt ja nie so richtig raus. Also, es wird, glaube ich, nie gesagt, dass die es auf jeden Fall waren.
Nee, genau, es kommt nicht raus, aber ja, das ist die Bruderschaft gewesen.
Okay.
Und die sind halt noch in der Umgebung und beobachten halt, was da passiert, weil die haben es natürlich abgesehen auf die Schätze des Kapitäns und haben es nicht gefunden, weil das alles in einem doppelten, also unter dem doppelten Boden sozusagen liegt.
Idioten.
Und hier haben wir einen Schnitt tatsächlich, also hier haben wir das erste Mal was, wo wirklich Story rausgeschnitten wurde, denn im Original ist es so, dass ihr euch dazu entscheidet zu warten, bis es Abend wird oder länger zu halt generell zu warten, bis sich die Leute dort verziehen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kommt, aber dieser Spruch, sie sind noch da, macht euch sehr skeptisch gegenüber den Polizisten vor Ort. Das hört man in der
ja,
Folge euch
ist
auch noch.
Gut. Ich würde sagen, Charles und Werner macht es sehr skeptisch.
Ja.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Und ja, die geben uns irgendwie so den Wassereimer so suspicious. Und ich glaube, das kam von dir, weil wir damit halt den doppelten Bogen auschecken sollten. Und ich dachte aber halt irgendwie, weil das der erste Charakter war, den man trifft, dass das ein schöner Überraschungseffekt wäre, wenn das dann die Bösen wären. So. Oder keine Ahnung.
Das wäre auch tatsächlich ziemlich cool. Das wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen. Aber leider war es nicht so. Und es gibt tatsächlich eine geschnittene Szene, wo Charles und Werner Polizisten einfach K.O. hauen. Und ich weiß nicht mehr, es kommt irgendwie zum Handgemenge oder so. Jedenfalls, ihr schlagt ihn dann K.O. und versteckt ihn hinter einer Mauer oder sowas, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht mehr, das ist richtig geil. Klingt auch vor allem richtig nach uns. Also es ist Foreshadowing für das, was nachher noch passiert mit Charles und Werner.
Ja, und
genau,
mit der Polizei.
Also
das wird nämlich auch weggeschnitten.
Da wird nämlich noch was gleich geschnitten, ja genau, wie ich halt schon meinte, man kann da viel drüber reden. Eigentlich mache ich das ungern, aber es ist halt so eine Abwägungssache, ne? Weil manche Sachen können halt einfach richtig Trouble machen. Und was ist das für eine Story, wenn ihr plötzlich wirklich irgendwie von der Polizei, von der absoluten Übermacht verfolgt und festgenommen werdet, ist halt die Frage, die man sich stellen muss, ist das die Geschichte, die wir erzählen wollen, so, ne? Und darum habe ich da halt an dem Fall ein bisschen nachjustiert, weil es wird ja auch unrealistisch, wenn so eine Sachen keine Folgen haben. Also es ist halt einfach unrealistisch, wenn ein Polizist niedergeknüppelt wird, dass dann keine Nachforschung angestellt werden und dass dann nicht jemand rausfindet, dass da irgendwie super suspicious Leute waren. Einer hatte irgendwie einen Metallarm und so. Und das wurde dann ja wahrscheinlich auch irgendwie gesehen. Und um halt so eine Thematik nicht in einer ganz normalen Pen-and-Paper-Runde könnte man daraus eine eigene Geschichte spinnen, aber halt für das Format ist halt die Frage, ob das ist, was wir die nächsten 4 Folgen machen wollen oder halt nicht, ne? Und darum ist das was dann dem Schnitt zum Opfer gefallen ist.
Ja.
Ja. Kann ich verstehen. Aber falls wir ihn niedergeknüppelt hätten und ihn dann durchsucht hätten und dann unter seinem Polizisten-Outfit ein rote Wölfe-Ausweis gefunden hätten wir uns sehr gefreut, also falls das der Fall gewesen wäre.
Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. So müsste man es wahrscheinlich richtig machen, also das wäre wahrscheinlich der richtige Weg. schlagt ihr diesen Boden auf und findet das Buch und die gesperrte Box. Das versperrte Buch und die gesperrte Box und müsst dann auch sofort natürlich fliehen. Weil man darf ja auch die Helden nicht zu lange auf ihrem Erfolg sich ausruhen lassen oder dass sie auf die Idee kommen, noch die Sachen irgendwie aufzukriegen oder so, wenn man das noch nicht fertig geschrieben hat, was da überhaupt drin ist. Darum muss es natürlich sofort Trouble geben.
Ja, das hat ja auch geklappt.
Ja, und ihr flieht in die dunkle Gasse und werdet getrennt. Und ich glaube, was man in der Folge auch nicht hört, was wir aber, glaube ich, gemacht haben, ist auszuwürfeln, in welchen Paaren ihr euch aufteilt. Und es wäre tatsächlich offen gewesen. Also es war jetzt Glück oder Pech oder wie auch immer man es nennen will, dass jetzt der die Kiste hat und die das Buch hat, dass die beiden halt zusammen als Team rauskommen und dann halt von der IORF geschnappt werden. Das war jetzt halt teilweise auch Zufall.
Ja, also für die Londoner Polizei war jetzt die Paarung Charles und Werner natürlich nicht optimal.
Nee, es war fatal, würde man fast sagen.
Ja, aber ich muss auch sagen, da kann man ja vielleicht auch schon fast so in Folge 2 jumpen, dass ich auf jeden Fall froh war, mit Ray gefangen zu sein bei der, von Agent Cooper und Agent Harper, weil ich glaube, dass das mit Werner oder mit Charles ein richtiger Pain gewesen wäre. Also ich glaube, Werner wäre halt komplett durchgedreht, so und hätte diskutiert ohne Ende. Und ich glaube, Charles hätte halt wieder sich irgend so eine irre Geschichte aus den Fingern gesogen, wo ich dem wahrscheinlich am Ende noch eine reingehauen hätte. Und ich glaube, es war gut, weil Ray und ich waren ja auch so ein bisschen wie Bad Cop und Good Cop. Nur halt Bad Victim and Good Victim.
Ja, stimmt. Und ich auf der anderen Seite, ich war auch sehr, ja, was heißt glücklich, aber ich fand es sehr cool, da mit Charles mal über längere Zeit allein zu sein, in Anführungszeichen, und auch diese klare Zielsetzung vor Augen zu haben, dass wir euch halt wiederfinden wollen. Weil dadurch war ich halt auch sehr viel tatenfreudiger und war auch seinen ganzen Ideen, die er hatte, also positiver gegenüber gestimmt. Und die kamen ja so wie sonst auch immer, nur dass wir es dann einfach mal gemacht hatten. Das fand ich, hat sehr schöne Dynamiken so ergeben. Also das, ja, war eine coole Zeit, so diese Auftrennung dann.
Ich find's auch cool, weil ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen auch Bonding zwischen Werner und Charles schon gebracht hat, dieses Zusammenarbeiten, weil ich glaube, vorher ist es halt oft so, wenn Charles seine Ideen hat, dass sich eher so die Menge eher so dagegen stellt. Also es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm in Staffel 1 tatsächlich, aber Charles ist immer so der Counterpart eher der Gruppe. Und dadurch, dass ihr jetzt zusammen funktionieren müsst, lässt du Charles halt auch manchmal Sachen durchgehen, von denen du vielleicht gar nicht so überzeugt bist, ne? Aber es ist einfach so ein bisschen so dieses Geben und Nehmen, ne? Also jetzt probieren wir deine Idee mal aus. So, ich glaube, das ist so ein bisschen so, ja, so eine kleine Bromance, so ein bisschen, die da entsteht.
Mhm. Ja, stimmt. Also ich habe auf jeden Fall da auch das Gefühl gehabt, dass wir da irgendwie so ein bisschen zusammenwachsen und dass das irgendwie eine Sache ist, auf die wir uns später auch berufen. Und das hat auch einfach derbe Spaß gemacht, so, ne? Das mal irgendwie dann freien Lauf zu lassen. Genau, da wurde ja auch nochmal später was weggeschnitten, dass wir dann ja in der Polizeiwache waren und weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Auch die angezündet haben, oder?
Mhm. Ihr wolltet die anzünden, ja. Also, glaube ich. Also, wenn ich mich jetzt recht zurück erinnere, das ist ja sowieso immer die zwei Sachen bei Charles, ne? Niederknüppeln oder anzünden. Oder beides am besten. Und genau, also euer Plan war tatsächlich ja auch Verstärkung zu holen.
Das fand ich auch geil, dass ich da nochmal, genau, dass ich da auf die Idee gekommen bin mit diesem Empfehlungsschreiben, was ich noch die ganze Zeit hatte, auch in der Staffel 1 und nie benutzt habe, was ja eigentlich voll viel, ja, spannende Erzählung so breit liefert, wenn man das dem Polizisten mal geben kann, so hier, gehorch mir mal so. Das war dann ja auch sehr unterhaltsam.
Ja. Ja, also im Nachhinein hätte ich, glaube ich, in die Richtung auch gerne mehr zugelassen. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen Angst, dass der Plot zu sehr derailed. Also ich hatte keine Ahnung, was da zu dem Zeitpunkt dann noch passieren soll. Also man muss dazu vielleicht auch sagen, wir haben das ja so aufgenommen, dass ich mit Anna und Lars einen Tag aufgenommen habe. Und danach habe ich mit dir und Norman ja einen Tag aufgenommen. Und wir hatten ja uns vorgenommen, weil wir wollten ordentlich Folgen vorproduzieren. Wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Stunden oder so Aufnahmen, also richtig lange Aufnahmen. Und das war jetzt ja noch relativ zu Anfang. Und ich hatte halt einfach Schiss, dass wenn da jetzt zu viel passiert, glaube ich, dass ich nicht weiß, was die nächsten 3 Stunden unsere Aufnahme noch passieren soll. Ich glaube, das war so ein bisschen hier die Problematik. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ihr plötzlich mit so einer Armee einfach über die Bruderschaft rüberrollt oder sowas. Keine Ahnung, was da noch passiert wäre.
Ja, und wenn dann die anderen beiden von der IOF freikommen, haben wir schon die Bruderschaft irgendwie ausgeräuchert und haben das so Polizeiuniform und Abzeichen an.
Ja, also im Nachhinein wäre es halt auch eine richtig.
Seine Bruderschaft in London hochgezogen, schon alles. Ja, es wäre unberechenbar gewesen, das stimmt.
Ja, halt voll. Und im Nachhinein hätte ich es total geil gefunden, wenn ihr halt später mit irgendwie einer Armada von Polizisten ins Tribunal geritten gekommen wärt oder so. Sowas wäre halt schon ziemlich episch gewesen, aber es war zu dem Zeitpunkt halt nicht absehbar so richtig, wohin das jetzt läuft, und es ist wieder so ein Ding, wo ich so in einer privaten Pen-and-Paper-Runde, die nicht vor dem Mikro stattfindet, da würde ich einfach abwarten, was passiert, und hier habe ich ein bisschen Schiss bekommen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht genau mehr, warum ihr das anzünden wolltet. Ja, bitte?
Das weiß ich auch nicht mehr.
Ach so, nee, wenn ihr da noch weiter drüber sprechen möchtet, bitte, ich wollte sonst ein anderes Thema der Folge kurz anschneiden.
Ach so, also ihr nehmt auf jeden Fall da ja die Polizeiuniform mit und oder eine Polizeiuniform am Ende noch und
ja, und dann begeben wir uns auf Fährten lesen, aber das können wir ja gleich erzählen, jetzt kann ja Anna nochmal
anhalten. Genau, jetzt kommen wir mal zum Queen's Hotel.
Ja. Also erstmal total cool, dass das ja eine Folge ist, in der wir auch mal 2 Gastsprecher dabei hatten. Und das war für uns alle tatsächlich eine Überraschung. Beziehungsweise was heißt für uns alle, also vor allem für Ray und mich, will ich, dass Luke da hinterrücks zwei Gastsprecher engagiert hat quasi, die dann dazu kamen. Also das war auf jeden Fall voll die Überraschung und hat das irgendwie nochmal deutlich besonderer und vor allem irgendwie spannender gemacht, plötzlich mit zwei Menschen zu spielen, mit denen man vorher halt noch nie gespielt hat. Und was ich hier rückblickend nochmal so lustig fand, dass ja am Anfang es halt irgendwie voll das Missverständnis mit dem Namen gibt, weil wir alle am Anfang denken, dass die Organisation IOIF heißt, weil irgendwie das erste Mal, als Agent Cooper ist das, glaube ich, das ausgesprochen hat, hat er so das R so ein bisschen verschluckt. Und Ray und ich sagen halt die ganze Zeit immer, ja, hier die IOIF. Und irgendwann fällt dann ja auch der komplette Name, die Internationale Organisation für Recht und Freiheit. Und wir mal so, ja, die IOIF. Das fand ich rückblickend nochmal richtig gut, dass uns das auch einfach nicht aufgefallen ist. Aber ja. Ansonsten muss ich sagen, fand ich auf jeden Fall die Situation, auch jetzt rückblickend, gefangen zu sein in dieser Verhörsituation, irgendwie echt challenging. Weil ich fand, das ist eine total schwere Situation, in die man sich reindenken kann, weil man war halt noch nie in so einer Situation, God bless. Und man kennt das ja wirklich nur so aus Film und Fernsehen eigentlich, ne? Und deswegen lag das irgendwie auch so nahe, sich halt so zu verhalten, wie man es halt aus Film und Fernsehen kennt. Und ich dachte halt so, ja, zu Ember passt halt auf jeden Fall richtig gut, dass die so, die hat halt so diese Null-Bock-Attitüde, so, ich sage euch gar nichts. Und versucht dann ja irgendwie auch quasi über diesen Verführen-Skill den einen Agenten so einzuschüchtern und ist halt direkt so, hey, du willst das doch gar nicht, komm. Und das war irgendwie beim Anhören, also habe ich auf jeden Fall nochmal gemerkt, dass ich jetzt wahrscheinlich auch nicht wüsste, wie genau man da am besten sich verhalten soll.
Ja, vor allem, weil, wie du ja meintest, das waren zwei völlig neue Sprecher. Und das macht es ja auch nochmal unberechenbarer, weil bei Lukas weiß man so ein bisschen, wie er reagiert vielleicht und so weiter. Na klar, haben die Charaktere irgendwie eine Hintergrundgeschichte.
Ja.
Aber da kannst du dich auf irgendwas berufen oder kannst du dich einschätzen. Und bei zwei völlig Fremden, wo du gar nicht weißt, wie deren Charaktere jetzt konzipiert wurden, das kann ja alles sein. So, du wusstest ja auch nichts über die IORF.
Ja, genau. Und ich dachte halt auch so die ganze Zeit, was ist, also der Agent Harper war es ja, glaube ich, also quasi der Bad Cop von beiden.
Übrigens, von Grüße an Sascha und Pascal.
Genau.
Ja, liebe Galli Grüße.
Der ja von Anfang an schon immer so war, ja, ich lasse jetzt mal meine Knochen knacken und vielleicht sollten wir mal die Messer holen. Aber ich habe, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das halt so ein bisschen Show ist. Also egal, ob das jetzt sozusagen zum Charakter gehörte oder ob Sascha das vielleicht nur nicht gemacht hat, weil er auch nicht wusste, soll ich jetzt all in gehen irgendwie als Gast in diesem Podcast. Aber trotzdem genau das, was Philipp gerade gesagt hat, du weißt halt nicht, was er macht, ne? Und ich hatte halt immer voll Angst, dass wenn ich da jetzt wieder so Widerworte gebe, dass die, keine Ahnung, Ray irgendwie den Arm brechen oder so. Es hätte ja alles passieren können. Von daher war ich dann doch sehr froh, als, ich glaube, der Schwenk in der Situation kam mir dann quasi, als ich angefangen habe, den von der Bruderschaft zu erzählen. Und wir die dann überzeugen konnten, dass wir eigentlich auch gemeinsame Sache gegen einen gemeinsamen Feind machen können, anstatt dass die uns da jetzt fertig machen. Und ich fand, das war auch ein sehr guter Ausgang der Situation.
Ja, also was hier wirklich spannend ist, es hätte wirklich alles passieren können, weil das Einzige, ich habe den komplett einfach die Freiheit gelassen, das zu machen, was sie wollen. Und ich war mir halt anfangs ein bisschen unsicher, wie gut das so wird, weil ich weiß, dass die selber ja auch Pen and Paper spielen, aber wie dann so jemand so reagiert, der dann halt plötzlich irgendwie den Bösen in Anführungszeichen spielen muss bei anderen, zwei anderen gegenüber und so, kann man ja überhaupt nicht einschätzen so richtig, ne? Und die haben von mir halt wirklich nur Stichpunkte zu euch bekommen, also wie so Steckbriefe. Zu jedem von euch habe ich ein paar Infos aufgeschrieben, einfach so Sachen, die sie gesammelt haben über euch. Und also dann hatten sie halt so ein paar Hinweise, wie zum Beispiel eine Leiche, in Marokko in einer Hafenkneipe hinterlassen wurde, als die Antigua da war und so eine Sachen halt, ne? Also so ein paar Hinweise halt, die euch eher so auf die böse Seite stellen, sage ich mal, wenn man die Schlüsse daraus zieht. Und ich habe den noch aufgeschrieben, ich habe denen so eine kleine Zeichnung gemacht, wie so deren Stock aussieht, und dann konnten sie sich halt sozusagen selber, also die haben ja ein Stockwerk in diesem Queens Hotel gemietet dafür, und das konnten sie sich selber überlegen, was sie wo haben, also was sie wo lagern und so. Und das Einzige, was ich denen halt noch mitgegeben habe, ist, dass sie unbedingt halt diese Schatulle und dieses Buch wollen und dass sie glauben, dass ihr das habt. Und dann gibt's halt noch diesen großen Twist, diesen Story-Twist, dass sie unbedingt Connections zu Van Voorhis wollen und also dass das halt so deren Hauptziel ist. Also das ist denen wichtiger, als euch gefangen zu nehmen. Und das sind diese Infos hatten die, und das war's. Und ansonsten habe ich ihnen gesagt, überlegt euch, wer ihr seid, ihr macht einfach genau das, worauf ihr Bock habt. Und dann habe ich auf Aufnahme gedrückt und mich zurückgelehnt sozusagen und einfach geschaut, was passiert. Und das war so toll, einfach zuzuhören, weil natürlich am Anfang ist so ein bisschen Berührungsängste, ne, und so ein bisschen rantasten, wie weit kann ich gehen. Aber irgendwann ist so ein richtig tolles Zusammenspiel, finde ich, entstanden. Natürlich, manchmal war es auch ziemlich schwer für die, weil ihr kommt dann so mit, ja, was habt ihr denn für Beweise? Und die haben natürlich nichts, so. Und müssen dann aber trotzdem irgendwie damit umgehen. Aber ich fand das super cool, weil dadurch haben auch deren Charaktere so toll funktioniert, weil Agent Cooper, also Pascal, hat halt diese Rolle, so dieses etwas naiven und tollpatschigen Agenten eingenommen. Und der hatte halt immer die Möglichkeit, in so einer Situation zu sagen, Quatsch zu reden. Und dann hat Cooper halt einfach gesagt, sei ruhig. Und jetzt seid ihr wieder, ihr seid doch hier die wir fragen. Und dann haben sie sozusagen weitergemacht. Darum, es hat einfach irgendwie gut funktioniert. Dieses Zusammenspiel, fand ich.
Mhm. Voll.
Ja.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Genau, eine Sache, was Emma gerade meint, oder Anna gerade meinte, dass du Angst hattest, dass die dann Lars den Arm brechen oder so, oder halt Ray. Einmal zwischendurch hat, glaube ich, Cooper auch gesagt, hier, wenn du jetzt keine Antworten gibst, dann verletzt sich irgendwie dein Ray oder so.
Ja, genau.
Also da habe ich auch kurz gedacht, so, oh, wenn das jetzt losgeht, weil das wäre ja ein super Druckmittel gegen euch, ne? Entweder du sagst mir's, oder ich tue nicht dir weh, ich tue deinem Kumpel hier weh oder so. Oder halt, wenn sie auch dir weh tun, dann wird ja Ray auch anfangen zu sprechen. Und da war ich so, okay, mal gucken, wie das jetzt eskaliert. Aber dann ging es ja auf diese Schiene, dass ihr herausgefunden habt, dass ihr ein gleiches Interesse habt, so, ne? Und dass man sich auch so einigen kann.
Und also einmal hatten sie Ray ja tatsächlich eine reingehauen.
Genau.
Auf jeden Fall. Aber ja, also da habe ich auch so gedacht, oh. Weil das ist halt ja auch so der Moment, wo du halt als Charakter auch einfach nicht mehr weiter weißt. So. Und da knallen dann halt ja irgendwie auch so die, also knallt so die Moral aufeinander, weil ich hätte denen natürlich niemals freiwillig dieses Buch gegeben und hätte wirklich nicht gewusst, was ich hätte machen sollen, wenn die da als Ray irgendwie gefoltert hätten oder so. Keine Ahnung. Also ich bin sehr froh, dass es so weit nicht gekommen ist.
Ja, und ihr musstet das Buch loswerden, weil es tatsächlich noch nicht fertig war. Und ich wusste natürlich, also ist ja klar, dass das Erste, was ihr machen wollt, ist irgendwie dieses Buch aufzubrechen. Und insofern musste ich mir was einfallen lassen, warum ihr es erstmal ein paar Folgen nicht mehr habt. Und ja, was ich aber auch interessant finde, ist, dass ich denen auch komplett überlassen habe. Also ich habe denen halt gesagt, ihr seid eine übermächtige Organisation. Ihr macht bitte aus diesem Hotelzimmer, was ihr wollt, so nach dem Motto, ne? Und sie hätten jetzt halt auch irgendwie sich alles voller Wachen oder so überlegen können. Aber stattdessen, das finde ich halt auch so charmant, haben sie halt einfach zwei so Prügelknaben nur dabei. Also Smith und Smith, die halt einfach, das sind einfach zwei Leute, die sind halt einfach da. Und das finde ich halt einfach irgendwie cool, weil die beiden Agenten, die ziehen so ihr Ding durch, ne? Vieles geht wahrscheinlich in die Hose, was die machen, kann man sich so vorstellen. Also ich finde, man kann sich so direkt so diese Agenten vorstellen, hat so eine Geschichte dazu im Kopf, ne? Die hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, dass das einfach komplett alles abgesichert und abgeriegelt ist und keine Ahnung was. Aber die sind halt in diesem Hotelzimmer und haben einfach die Tische an die Seite geschoben, euch in die Mitte gesetzt und haben noch zwei so Prügel-Typen dabei. Das ist einfach auch sehr charmant.
Ja, voll.
Okay, ich glaube, genau, also ihr schließt ja dann den Deal mit denen und dann werdet ihr sozusagen freigelassen. Also euer Ziel ist es ja dann, dass ihr Van Voorhis, also irgendwie Kontakt zu Van Voorhis herstellt. Ihr sollt entweder herausfinden, wer das ist oder jemanden finden, der...
Wo er sich aufhält oder...
Ja. Genau, wo er sich aufhält,
something.
Sowas. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal wieder bei Charles und Werner, die dann auf Spurensuche gehen. Und tatsächlich, was ich mir überlegt hatte für Werner und Charles, was sie bestimmt machen würden, war, dass sie zur Antigua gehen und gucken, ob die beiden vielleicht dort angekommen sind oder dorthin gegangen sind. Und da hätte es tatsächlich Folgendes hätte da passieren können. Also ihr hättet festgestellt, dass die Antigua komplett aus dem Ruder läuft, also niemand arbeitet dort, die Leute sind irgendwie betrunken und die Hälfte der Besatzung hat halt die Antigua verlassen und ihr findet halt raus, dass Alistair gerade nicht auf der Antigua ist, sondern dass der in einer Wohnung in London ist, die auch dem Kapitän gehört hat und sich dort halt um die Hinterlassenschaften kümmert. Also da versucht so alles zu regeln, was jetzt zu regeln ist nach dem Tod des Kapitäns, was nicht wenig ist. Und ihr hättet zu dieser Wohnung gehen können und hättet dort Alistair und Gage getroffen und hättet dort tatsächlich von Gage gehört, der sich umgehört hat für Alistair, wieso die Lage in London ist. Ihr hättet gehört, dass die IORF vertreten ist, also die Internationale Organisation für Recht und Freiheit, dass die in London verstärkt gesichtet wurde und auch schon die Vermutung, dass die in Richtung des Kapitäns hier ermitteln würden. Also das hättet ihr dort erfahren können. Und ihr hättet auch sogar schon das Stichwort Queen's Hotel dort rausfinden können. Also das war eigentlich
das
so die...
Ja, krass. Wichtig gewesen, genau. Dass wir dann hätten ein weiteres Ziel gehabt, weil sonst wäre das ja alles ganz spannend, aber hätten wir nicht gewusst, wo wir unsere Freunde suchen. Ja, das wäre auch spannend gewesen.
Aber ich glaube, also, es ist ja auch echt fast, also es wäre ja fast dazu gekommen, ne? Das ist mir nämlich beim Hören auch nochmal aufgefallen, weil Werner sagt irgendwie zu Charles, also wir haben jetzt 2 bzw. 3 Möglichkeiten. Die erste irgendwie, wir laufen zurück in die Gasse und gucken, ob wir die beiden da finden. Die zweite habe ich jetzt vergessen und die dritte, wir gehen zurück zur Antigua. Und Charles, der Schisser, der er ist, sagt halt so, ja, nee, ich will jetzt hier nicht auf Gangs treffen und so. Ich glaube, Antigua ist gut. Und in dem Moment fällt Werner nämlich ein, dass er noch diesen Zettel bei sich hat. Und damit ist quasi die Diskussion sofort vom Tisch, dass sie zurück zur Antigua gehen. Aber wenn es dir da nicht eingefallen wäre, glaube ich, wärt ihr auf jeden Fall zurück zum Schiff gegangen.
Ach, geil. Ja, also die Option finde ich auf jeden Fall geiler, weil das um einiges spannender und unberechenbarer war. Und dann auch später, als wir dann ja die Spuren gelesen haben oder Charles, und also er hatte vergessen, dass er den Skill hat, ich irgendwie nochmal random drauf gekommen so und dann ja gemeinsam den Weg zurückverfolgt, aber er hat nur Fehler gemacht so. Und ich sehe, auf der Fährtenleserschule wäre ich auch gern gewesen.
Ja. Die beste Szene, als ihr in dieses Café geht, wo erstmal diese legendäre Unterhaltung zwischen Charles und der Kellnerin war es, glaube ich, zustande kommt. Also was ja wirklich Gold ist, sich anzuhören, weil die beiden schaukeln sich ja so derart hoch, dass es ja einfach nur, weiß ich nicht, Comedy-Gold. Und dann bestellt Charles sich doch ein Café und besteht ja darauf, dass es aber unbedingt der gleiche Kaffee sein muss, wie dem Kutscher gegeben wurde. Und man fragt sich die ganze Zeit, was zur Hölle will er denn damit? Und als sich dann rausstellt, dass er meint, ja, er möchte mit dem Kaffee oder anhand des Kaffees Fährten lesen. Das war halt wieder so grandios, weil man merkt, Charles hat gerade gecheckt, dass er irgendwie einen neuen Skill entdeckt hat und muss den sofort so krass overusen.
Ja, das ist wirklich so. Ja.
Großartig.
Ja.
Ja.
Aber da, also und dann ja, aber die Kaffeeszene ist hervorragend, finde ich auch, ja.
Ja, weil wir da ja auch gar nicht wussten, wieder was uns erwartet. Da kannten wir ja die IORF auch gar nicht und dachten nur, es gäbe einfach die roten Wölfe, die euch entführt. Wussten wir, dass sie entführt sind? Wir haben ja die Kutschspuren gesehen, deswegen, ja gut, ja. Da haben wir schon vermutet, dass irgendjemand da kam und euch mitgenommen hat.
Ja,
ah, ich habe Kutscher Louis noch
so
vermutet. Aber
ja, stimmt. Da waren auch, glaube ich, so Spuren, die aussahen wie, als wären wir irgendwie geschliffen über den Boden geschliffen worden.
Ja, genau. Deswegen hatten wir schon Vermutung, dass irgendwas Böses ist. Genau, deswegen waren wir da ja auch so vorsichtig. Haben dann auch 1000 Pläne geschmiedet mit hier, du hast die rote Robe, ich habe die Polizeiuniform und wir wollten das die ganze Zeit ständig plain so, dabei hätte Werner das niemals hinbekommen, authentisch irgendwas vorzulügen. Mhm. Aber ja, da hat er sich ein bisschen auch von Charles reiten lassen. Also immer diese Täuschung und auch ständig diese Haken schlagen, das kommt ja auch im Hotel nochmal vor.
Ja, und es führt halt immer zu so wenig, weil da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn es zum Hotel kommt, aber es ist halt immer auch nicht zu Ende gedacht irgendwie. Aber lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ihr kommt in dieses Café, da hat Charles ja tatsächlich auch nochmal gut geworfen und ich habe ja ziemlich erschwert, aber ihr habt ja die Spuren verfolgen können zu der tatsächlichen Kutsche, wo es sich halt um jemanden von der IOF handelt, der diese Kutsche leitet und der auch Ray und Amber entführt hat. Das habe ich mir zumindest so spontan so überlegt. Und der halt irgendwie morgens da seinen Kaffee trinkt und dann seinen Aufgaben nachgeht und irgendwann dann wieder zu der Kutsche zurückkehrt. So. Und das hat ja so auch ganz gut funktioniert und es ist halt einfach toll, wie Charles versucht, irgendwie Geheimnisse dieses ganz normalen Cafés aufzudecken mit seinen geschickten Fragen und so. Und dann isst ihr da einfach noch eine schöne Streuselschnecke und so. Charles versucht ja auch noch zu gehen,
weil ich auch als Polizist verkleidet bin und da erstmal einen Donut haben möchte.
Ja, das ist einfach lustig. Das ist sehr schön. Und genau. Und dann kommt ihr, also ich glaube, wir kommen jetzt zu Folge 3 dann. Und ihr kommt dann beim Queen's Hotel an.
Ja.
Wie ist das dann noch, erstmal versteckt ihr euch stundenlang in der Kutsche und habt noch so eine schöne, ihr habt dann noch so einen schönen Dialog, wo ihr euch gegenseitig lobt und motiviert und irgendwie auf die Schulter klopft.
Mhm. Ja, das war auch ein Bonding-Moment auf jeden Fall.
Ja, total.
Da haben wir auch nochmal connected.
Und dann habe ich schon gedacht, ihr steigt aus der Kutsche aus, ohne dass noch was passiert, aber nein, ihr geht nochmal zurück und entscheidet euch dazu, die Kutsche anzuzünden.
Surprise.
Ist ja auch Charles dabei, ist echt richtig geil. Aber ja, es hat sich gelohnt. Dadurch konnten wir in die Fenster einsteigen.
Genau.
Durch den Lärm.
Genau, das heißt also, ihr steigt ja dann.
Das ist auch perfekt, die Kombination von Charles Plan, das anzuzünden, und Werner kann das ein bisschen zeitlich planen, dass es halt nicht sofort brennt. Also, das war Kombination unserer beiden Skills, das war schön.
Das war auch tatsächlich, ich fand auch, das war tatsächlich ganz gut durchdacht, weil das sorgt ja natürlich schon extrem für Ablenkung, wenn da was auf der Straße brennt. Und ihr seid zu dem Zeitpunkt halt schon lange weg, sozusagen. Also schon lange im Gebäude. Das ist halt ziemlich, das war schon ziemlich smart. Aber dann kam halt dieser Moment, wo ihr euch dann verkleidet hattet und ihr habt halt euren Plan voll durchgedacht, aber es ist halt leider beim besten Willen nicht die Bruderschaft, die da auf euch wartet, wo der Plan wahrscheinlich geklappt hätte, sondern es ist die IOAF. Und in letzter Sekunde gibt sich Charles auch noch als die beiden Agenten aus, was halt einfach so, warum?
Ja, da bin ich auch wirklich zusammengezuckt damals vom Mikrofon, das habe ich dann auch ein bisschen gespielt, dass ich ihn da angucke, verwirrt und mir die Hand vors Gesicht klatsche und dann wusste ich auch, das wird schwierig jetzt.
Ja.
Aber naja.
Und ich finde es auch, super schwer zu spielen oder zu entscheiden, was in so einer Situation passieren soll. Weil eigentlich möchte man ja, dass die Entscheidung oder der Ansatz, den die Spieler treffen, dass der zu was führt. Also man möchte ja irgendwie, dass es weitergeht. Man möchte ja nicht immer nur Rejection geben. Man möchte ja nicht immer nur sagen, nee, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt ich frage mich halt manchmal oder habe mich oft gefragt bei solchen Situationen, wie reagiert man da jetzt angemessen drauf auf sowas? Also, wie würde jemand in so einer Situation wirklich reagieren? Das sind zwei Sicherheitsleute und fragen, hey, Agent Harper, Agent Cooper, seid ihr das? Und dann sagt jemand ja und du machst die Tür auf und da steht einfach einer in der Robe und jemand in der Polizeiuniform. Was ist denn dann die angemessene Reaktion da drauf, die nicht super albern ist und auch nicht super überzogen so?
Naja, man hätte es ja vielleicht so machen können, dass die Sicherheitsleute auch sehr verwirrt sind, weil sie ja nicht die Hellsten sind. Dann so, ihr seid das doch gar nicht. Das hat Charles ja auch noch geistesgegenwärtig versucht. Dann hat er sich Namen ausgedacht, die Nachnamen haben, also Cooper und Harper.
Ja.
Was natürlich derbe unrealistisch ist und auch nicht zu beweisen so, aber das hätte man noch laufen lassen können, aber klar, es hätte zu nichts geführt, es hätte nur ein bisschen das Ganze verzögert so.
Ja, Ja, genau. Also das glaube ich auch. Also das heißt, das ist dann tatsächlich der Moment, wo Werner und Charles das erste Mal gefangen genommen werden.
Stimmt. Das passiert mehrfach, ne? Weil die Sache ist ja auch, dass für die Zuschauer passiert das in Folge von Folge zu Folge. Und bei uns war es ja diese eine lange Session, glaube ich, wo wir ständig alles angezündet haben und ständig gefangen genommen wurden.
Ja, das war halt echt so. Ja, nee, ihr werdet dann relativ schnell gefangen genommen. Ja, tatsächlich aber auch wirklich, um die Geschichte voranzutreiben. Weil wie du schon sagst, wenn die euch jetzt weggeschickt hätten, hätte es die Geschichte nicht vorangetrieben. Wenn ihr, also so oder so, ihr musstet ja irgendwie da reinkommen. Und genau, das ist jetzt halt der Moment. So kann die Geschichte weiterlaufen. Aber ihr habt halt trotzdem ein zumindest erstmal einen Rückschlag erlebt. So. Was ist passiert denn derweil eigentlich bei Ray und Amber? Ich glaube, wir haben ein bisschen was übersprungen, oder?
Ja, also wir gehen dann ja nochmal zurück zu Lord Marx, weil wir uns ja von dem hoffen, dass der uns irgendwie einen Anhaltspunkt geben kann, wo wir Van Voorhis finden. Und das kann er ja auch.
Mhm.
Und er gibt uns dann ja quasi den Hinweis auf den Markt der Finsternis.
Mhm.
Und gibt uns dann ja auch noch eine Aufgabe mit auf den Weg und beauftragt uns, dass wir ein kleines Päckchen und einen Brief für ihn zustellen sollen quasi. Also den sollen wir einer Ivory Woolgate überreichen. Und auch hier wieder eine sehr schöne Situation, der sagt halt zu uns, aber den Brief nicht lesen. Wir sagen, ja, okay. Das Erste, was wir machen, als wir aus dem Haus gehen, ja, also er hat gesagt, den Brief nicht lesen, aber ins Kästchen können wir ja mal reingucken. Und dann gucken wir ja sofort, was sich da in dieser kleinen Schatulle oder was das auch immer war, Schmuckkästchen befindet. Und es ist dann ja ein paar Ohrringe. Und dieses Paar Ohrringe taucht ja später auch noch einmal auf. Wenn
Ach,
ich jetzt
guckt,
mal ganz
ihr guckt
weit
euch das sogar
vorgreifen
an, was
darf.
Das ist.
Ja, genau. Wir wissen, dass das Ohrringe sind. Und irgendwann später kommt ja raus, dass das die Ohrringe sind von der Frau von Officer Bumblebee, bei dem ja eingebrochen wurde, weil der ja bedroht wurde quasi und da wurden ihm die geklaut.
Stimmt.
Und
das wusste ich selber
also,
gerade gar
selber,
nicht mehr.
Wo du selber jetzt so verwundert bist, erübrigt sich wahrscheinlich meine Frage gleich. Aber heißt das, dass Lord Marx etwas mit den Einbrüchen bei Officer Bumblebee zu tun hatte?
Jein. Also ist tatsächlich so, wir haben ja vor der Staffel 2 haben wir ja so einen Call gehabt und haben mal so besprochen, was für unsere Vorstellungen und Wünsche für Staffel 2 sind. Und ein Punkt, der an mich kam, war, dass ihr euch vielschichtigere Charaktere wünscht und nicht so eindimensionale. Und das ist sehr, sehr schwer. Aber ich habe halt versucht, dass Lord Marx halt nicht einfach nur ein Charakter ist, der nur eine einzige Aufgabe erfüllt, nämlich ihr kommt zu dem hin und dann kriegt ihr irgendwie einen Hinweis, sondern ich habe halt versucht, dem so ein paar mehr Schichten zu geben und Lord Marx ist halt eben halt nicht nur einfach ein Freund des Kapitäns, sondern er ist halt eben auch der Lord des Untergrunds und sein tägliches Business ist halt, dass er überall so Strippen zieht und er ist ein Vermittler und jemand, der Dinge weitergibt und wenn jemand Ohrringe geklaut hat oder wie auch immer beschafft hat, dann ist er jemand, der diese Sachen weiter vermittelt und er nimmt halt auch solche Aufträge an und damit wollte ich halt Lord Marx so ein bisschen shady machen, also er ist halt nicht einfach er ist nicht einfach der gute Kumpel oder der gute Freund, sondern er ist zwar jetzt nicht böse, nicht bösartig, aber er macht halt, verdient halt auch damit sein Geld und irgendjemand hat ihn halt beauftragt, dass er diese Sachen aufbewahrt, die da in dem Fall geklaut wurden. Und in dem Fall sind es jetzt halt die Ohrringe. Und er versteckt die, also seine Aufgabe ist es, die für ein paar Tage zu verstecken und sie dann halt wieder auftauchen zu lassen. Und genau, Ivory Woolgate passt halt so lange auf die Ohrringe auf, bis sie von einem Boten abgeholt werden und dann halt wieder den Weg zu Bumblebee finden, damit er halt dadurch eingeschüchtert wird. So eine Sachen macht Lord Marx halt auch.
Ja.
Voll gut. Und tatsächlich ist das ist das später neu connected worden, wie ich gerade feststelle, weil ursprünglich war die Idee folgende, und das zieht wieder darauf hinaus zurück, dass ich nicht wusste, wie lange ihr in London seid. Ursprünglich hatte ich mir notiert, dass es vergiftete Ohrringe sind, die mit denen ein Anschlag auf die Königin geplant ist.
Oha.
Und das ist etwas, was ihr dann, was hier angedacht war, dass ihr das nach dem Markt der Finsternis, dass ihr halt überall Plakate seht, dass die Königin eine Audienz sozusagen hat oder in der Stadt halt vorspricht und so. Und dann hätte man das alles, hätte sich alles dahin connecten können. Habt ihr eigentlich von Ivory Woolgate später noch einen Brief bekommen für Lord Marx? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube auch.
Ja, also ich habe hier zumindest geschrieben, dass ihr einen Umschlag erhaltet und wenn ihr den nicht an Lord Marx bringt, zurückbringt, dann
knallt,
steht ihr in seiner Schuld sozusagen. Also das hätte Konfliktpotenzial gegeben. Und ich bin mir nicht so sicher, es gibt halt später, ganz viel, viel später, gibt es nochmal so einen Moment, wo ihr irgendwie euer Inventar neu sortiert und du irgendwie sagst, ich habe hier noch so einen Brief, aber den brauche ich jetzt wohl nicht mehr oder so. Und ich habe
die ganze Million drin, ey.
Ja, ich habe mir halt nochmal gedacht, dass ihr irgendwie dann da 200 Pfund gerade wegschmeißt oder so einfach.
Vor allem auch einen Brief wegschmeißen, ohne reinzugucken. Das ist doch richtig Pen and Paper-Ding so.
Ja, echt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich weiß es aber nicht mehr so genau, ob ich mir das jetzt einbilde. Ich glaube, es gibt so einen Moment irgendwie, wo du sagst, den brauche ich nicht mehr, oder?
Es hört sich zumindest nicht besonders nach Amber an oder nach mir, dass ich einen Brief wegschmeißen würde, den ich noch nie gelesen habe.
Nee, aber wir wissen,
ich glaube auch,
wahrscheinlich
zu dem
Zeitpunkt nicht mehr, was das ist.
Ich glaube, ihr kriegt aber keinen Brief in der Szene direkt hinterher.
Nee,
also ihr solltet ihm irgendwas ausrichten oder so. Aber
ja,
da kriegt ihr nichts.
Kann sein. Dann habe ich mir das nur aufgeschrieben. Ihr kriegt ja von Lord Marx Ohrringe und einen Umschlag. Ich weiß aber gar nicht, was
ja, genau,
in dem Umschlag war. Vielleicht habe ich da auch einen Fehler
gemacht. Ja, das wissen
wir auch
nicht, weil wir haben nicht reingeguckt.
Ja, da habe ich vielleicht einfach einen Fehler gemacht und ihr habt beides direkt bekommen, anstatt den Umschlag später im Austausch zu kriegen.
Ah, das kann sein. Lustig. Dann bezahlt er sie auch noch dafür, dass er ihr die Ohrringe gibt. Er ist ein richtig guter Geschäftsmann, der Lord, ey.
Ja. Ja, und dann erfahrt ihr ja vom Markt der Finsternis das erste Mal.
Jo. Und da muss man ja sagen, der Name ist Programm. Und zu dem Zeitpunkt konnten wir uns ja aber noch nicht so richtig ausmalen, was da auf uns zukommt. aber ich muss sagen, rückblickend ist auf jeden Fall auch die Zeit auf dem Markt der Finsternis. Es geht ja dann, glaube ich, noch über 2 oder 3 Folgen. Ist auf jeden Fall mit mein Highlight von Staffel 2. Also es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, fand ich.
Ich finde, der Markt ist auch einfach eine coole Idee so. Also passt voll rein ins Setting und ist auch irgendwie innovativ.
Ja.
Und ja, ist cool.
Mhm.
Total.
Und, aber bevor ihr da hinkommt, müsst ihr ja erstmal noch zur Lampe.
Ja.
Und,
erinnere mich nicht daran.
Da fand ich mich richtig smart bei dem Rätsel, muss ich sagen.
Ja,
also,
warst du auch.
Ich weiß, es ist schon wieder ein Morsecode, aber das mit dem Hereinbitten und so, das war schon ziemlich cool und vor allen Dingen mit Pferdidiot als mit den anderen beiden möglichen Worten, die immer abwechselnd gespielt wurden und ihr wirklich überlegt habt, was das bedeuten kann, das fand ich wirklich ziemlich, ziemlich gut.
Ja, also ich erinnere mich noch daran, dass ich wirklich am liebsten kotzen wollte, weil es schon wieder Morsecode war. Und das irgendwie nervt. Aber ich fand, dass Lars und ich das ja super schnell entschlüsselt haben eigentlich alles. Und das Schwierigste beim Entschlüsseln war ja auch, dass die unterschiedlichen Worte ja immer nacheinander durchliefen und man halt immer quasi neu hören musste, was kommt jetzt und schauen musste, was habe ich noch nicht komplett aufgeschrieben. Das war eigentlich das, was am schwierigsten war. Und dann ja aber wieder wirklich ein glorreicher Ray-Moment, dass er dann auf die Idee gekommen ist, dass wir die Tür öffnen müssen, wenn das hereingespielt wird, weil die Lampe uns hereinbittet. Also wieder Gold, weil ich war irgendwie viel zu tief im Morse-Code lösen, als dass ich mir da jetzt noch hätte Gedanken drüber machen können. So.
Ich muss sagen, Ray hat gefühlt öfter solche Momente, wo man denkt so, alle sind irgendwie, haben ein Brett vorm Kopf und auf einmal kommt Dre so ganz trocken und auch so mit der Lösung um die Ecke. Also das ist auf jeden Fall appreciaten.
Ja,
voll. Ja, total, weil ich glaube, das ist auch einfach Ray beziehungsweise ja auch Lars Charakter, der glaube ich ganz oft dann einfach uns reden lässt und sich halt im Stillen seine Gedanken macht, so, und sich einfach mal auf irgendetwas konzentriert und dann halt auch drauf kommt, ne? Voll gut. So jemanden braucht man in der Gruppe.
Ja, und die hatte so einen unsichtbaren Timer. Also immer, wenn irgendwie, glaube ich, dreimal so ein Code kam, wurde ein Event ausgelöst. Und es war auch schon knapp. Also ich habe, also das erste Mal kommt ja so ein Polizist und dann seht ihr, dass ihr beobachtet werdet. Und dann kommt dieser Trunkenbold, Shady Brady. Mhm. Und ich glaube, das letzte Event wäre gewesen, dass dieser Typ, der euch beobachtet hat, dass der halt die Bruderschaft informiert hat. Und ihr hättet dann tatsächlich auch Leute auf den Dächern gesehen und so. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ich kann es jetzt hier gerade nicht sagen. Warte mal, vielleicht steht das
da. Da hatten wir ja Glück.
Nee, genau, habe ich hier nicht notiert. Genau, also ihr wart vor dem letzten Event sozusagen. Habt ihr es dann noch reingeschafft? Also ihr habt es rechtzeitig gelöst tatsächlich. Sonst wäre es irgendwie knapp gewesen. Also ihr hättet auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit dann auf euch gezogen.
Ja, also und ich erinnere mich auch noch daran, dass wir ja quasi, also da kam ja gerade dieser Dude auf uns zu, ne, der dann auch so ein bisschen Stress wollte, beziehungsweise nach Geld gefragt hat, irgend so ein Suffi.
Ja, der sich aber auch an Ray erinnern konnte. Es war ein alter Kumpel von Ray.
Ja, genau, die kann sich irgendwie vom Jahrmarkt.
Hat ihn dann freundlich begrüßt mit seiner Faust.
Ja. Schön umgenockt.
Und da dachte ich ja noch so, also da war ich so aufgeregt, weil wir ja da schon wussten, wie wir reinkommen. Und halt immer, wenn ein neues Wort angefangen hat, habe ich ja gefühlt schon angefangen rumzuschreien. So, Ray, komm jetzt her. Ah, nee, doch nicht. Ist nur Idiot. Und dann sind wir auch einfach da so durch die Tür gejumpt und haben da diesen Betrunkenen einfach stehen lassen. Also, was ja auch vollkommen fein ist, aber
Ray
das war
hat
auf
ihn
jeden
noch
Fall
ins Gesicht
intense.
Geschlagen.
Ja, oder so. Ja, Ray-Style halt, ne? Ja, aber dann auf jeden Fall krass, wie wir auf den Markt kommen.
Vorher vielleicht noch ganz kurz. Ich habe tatsächlich mir Folgendes notiert. Wenn ihr an die Tür anklopft, dann öffnet die alte Mrs. Bridges die Tür und versucht euch zu verscheuchen.
An die Tür zum Markt der Finsternis?
Ja.
Das heißt, wir haben gar nicht geklopft, bevor wir den Morsecode gelöst haben?
Ja, nee, ihr habt weder geklopft, noch habt ihr versucht, die Tür zu öffnen.
Hättet ihr irgendwelche Hinweise verraten?
Hier steht nur, wird sie geläutet oder wird angeklopft, so öffnet eine sehr alte Frau die Tür. Sie ist aggressiv und versucht, die Besucher zu verscheuchen. Es ist die alte Mrs. Bridges.
Weil wenn ihr dann tatsächlich es nicht geschafft hättet und die Bruderschaft aufgetaucht wäre, hättet ihr arge Probleme bekommen, noch irgendwie auch zu wissen, was der Markt überhaupt ist und wie man da hinkommen soll und all sowas.
Total. Mhm.
Ja. Ja, da hättet ihr vielleicht von guten Marx noch einen zweiten Hinweis bekommen müssen, wie man noch zum Markt der Finsternis kommt. Es gibt ja zwei frei oder einigermaßen frei zugängliche Eingänge.
Ja, stimmt.
Bei Werner und Charles. Jetzt muss ich ja ehrlich sagen, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ihr seid ja gefangen, ihr kommt in Folge 3, kommt ihr auch noch frei? Ja, ne?
Nee, ich glaube Folge 3 endet, indem wir gefangen genommen werden.
Ah, okay.
Also wir haben praktisch schon das Ende der Folge 3 erreicht an diesem Strang.
Ah, okay, dann kann Anna jetzt erzählen nochmal kurz, wie ihr auf dem Markt der Finsternis ankommt. Weil der Part passiert, glaube ich, noch in Teil 3.
Ja, genau, der passiert noch. Genau, wir kommen dann, nachdem wir durch die Tür gegangen sind, gehen wir irgendwie so eine Treppe runter und landen dann ja quasi mehr oder weniger im Abwassersystem von London. Und der Markt ist ja so ein bisschen in diese Abwasserrohre gebaut, beziehungsweise die führen zum Markt hin. Und ich fand, das war schon mal eine richtig geile Einführung des Settings, weil es halt einfach von da schon klar war, das ist so ein richtiger, schmuddeliger Markt, wo nichts, wo einfach nichts legal sein kann. Also da ist wirklich so, da ist alles möglich. Und dann geht es ja, glaube ich, auch relativ schnell damit los, dass Ray und ich uns dazu entscheiden, uns zu tarnen. Und dann gehen ja so ein paar grandiose Dialoge mit Marktbesitzern und Marktbesitzerinnen los. Geht halt damit los, dass wir uns irgendwie Jacken kaufen wollen. Die sind aber viel zu teuer, weil Ray hat nur 23 Pfund dabei. Mhm. Und die Verkäuferin schlägt uns dann vor, dass wir doch Kartoffelsäcke nehmen können und sie uns aber noch was Schönes draufsteckt. Und ja. Ray bekommt dann Lilien und ich bekomme Schlagringe. Und dann gehen wir ja genau an den zweiten Stand und das ist dann ja auch der Stand, also der Hutstand, wo tatsächlich der legendäre Kuhhut gekauft wird. Und da musste ich dann nochmal so lachen, weil also erstmal großartig, dass Luke ja auch sagt, dass der Hutmacher den Hut wirklich für seine Kuh gemacht hat und die Kuh den aber nicht tragen wollte und er den deswegen jetzt hier auf dem Markt verkauft und der Hut deswegen auch so groß ist. Ray,
ja, macht Sinn.
Fällt ja der Hut richtig ins Gesicht, sagt er ja. Also der ist so groß, dass er gerade so rausgucken kann oder drunter durchgucken kann so. Und wenn man sich jetzt unser aktuelles Podcast-Cover anguckt oder irgend so ein Bild, da hat Ray den Kuhhut ja auch auf und der ist einfach so winzig. So ein winzig kleiner Kuhhut.
Na, so winzig damit ist er nicht, oder?
Der doch. Auf diesem ja. Bild, glaube ich, ist das, wo wir durch den Dschungel laufen. Doch, das ist schon, der ist schon sehr klein.
Ja, sehr winzig, also würde ich jetzt nicht sagen.
Dafür, dass es heißt, dass ihm der Hut das ganze Gesicht verdeckt, was ja auch ja, Sinn
dafür
macht.
Dafür ist er vielleicht ein bisschen klein.
Weil er ja getarnt sein möchte. Naja, würde ich sagen, ist das Bild jetzt nicht ganz so akkurat.
Na, also ich sag mal so, er passt nicht über seinen Kopf. Also
genau,
dafür ist er auf jeden Fall zu klein. Ja.
Ja. Ja, genau. Dann geht's ja eigentlich weiter, dass wir uns zu Ivory Woolgate durchfragen, die ja offenbar so ein bisschen was ist wie so eine Wahrsagerin oder so ein Medium, weil sie ja zumindest auch ihr Zelt da hat in der Gegend, wo so die ganzen Wahrsager und Wahrsagerinnen abhängen.
Ja.
Ja, und die treffen wir dann ja aber im finsteren Fleckchen, heißt es, glaube ich, in der Bar, wo sie ja mit Langfinger Jack gerade in ein Gespräch verwickelt ist.
Ja, genau, weil es musste natürlich, die Connection musste ja hergestellt werden. Langfinger Jack ist sozusagen die Konstante auf dem Markt der Finsternis, die ihr, die beide Parteien ja kennenlernen und wie schon gesagt, halt erstmal shady, also hier in dem Fall ist er erstmal sozusagen in Streit mit Ivory verwickelt und bei Charles und Werner später wird er ja versuchen, die erstmal abzuziehen, ich glaube versucht sogar zu überfallen. Ja.
Ja. Richtig böser Finger ist das. Ja, und irgendwie geht es dann ja sogar noch so weit, dass wir auf jeden Fall schon herausfinden, dass die Mitglieder, also vielleicht nochmal kurz, wir finden ja raus, dass wir sozusagen Zutritt uns zum Tribunal verschaffen müssen, weil da irgendwie Van Voorhis ja seinen weirden Kult erwartet. Die treffen sich da alle. Und wir beobachten dann ja so ein bisschen und stellen halt fest, dass am Eingang ja, glaube ich, die Mitglieder des Kultes alle einen roten Schneidezahn haben, den sie vorzeigen müssen. Das finden wir dann auch raus. Und dann endet es ja, glaube ich, damit, dass wir uns halt also am finsteren Fleckchen Bierchen holen. Und uns dann vor dem Eingang so positionieren, uns dahin chillen und einfach beobachten. Und da ging es ja, glaube ich, dann auch schon darum, dass wir mal gucken wollten, wie viele Leute kommen da so? Kann man die überfallen und die Roben klauen? Und so ist dann, glaube ich, die Markt der Finsternis-Sequenz vorbei.
Ja, tatsächlich. Ich schaue mal gerade parallel. Genau, also ihr seid auf dem Markt. Auf dem Markt will keiner über Van Voorhis wirklich reden. Hier steht Langfinger Jack. Manche raten, sich von ihm fernzuhalten. Manche kennen ihn als Saufkumpan.
Hätte Ray das gewusst, hätte er ihn sicherlich ins Herz geschlossen.
Ja. Ivory tauscht und handelt mit mysteriösen Sachen, die die meisten als Müll bezeichnen würden. Auf dem Markt ist keine Spur von den roten Wölfen. Ja, und dann gibt's natürlich noch Old Pete, aber der spielt in eurer Storyline ja dann keine Rolle.
Nee. Genau. Ich glaube, den lernen Ray und ich ja tatsächlich erst kennen, nachdem wir aus dem Tribunal fliehen.
Ja, genau.
Aber der Schrotflinte, der uns abknallt.
Ja. Aber das Lustige ist tatsächlich, diesen Zugang habe ich eigentlich für Ray und Amber gedacht gehabt. Aber ich meine, also der steht in eurem Skript sozusagen drin. Aber ist ja komplett offen, wer wie reinkommt. Genau, aber der stand aber eigentlich in eurem Skript, weil Ivory halt euch darauf auch einen Hinweis hätte geben können. Aber den kriegen dann später müssen? Charles und Werner von ihr.
Warum haben wir den nicht von ihr bekommen?
Ich glaube, ihr habt nicht danach gefragt. Was aber tatsächlich auch daran liegt, dass Werner und Charles kriegen ja den Hinweis von Langfinger Jack, dass es halt noch einen anderen Weg ins Tribunal gibt. Und diesen Hinweis habt ihr ja gar nicht. Ihr kennt ja nur die Haupteingangstür.
Ja, stimmt.
Und genau, ich glaube, so kommt das dann. Also ich glaube, so kommen die beiden dann an diese Möglichkeit des Eingangs. Ja, das sind dann die drei Folgen, oder?
Ja.
Ist auf jeden Fall
schon... passiert auf jeden Fall.
Ja, ne, ist schon ganz gut was los.
Ja.
Also
ja,
auch viele tolle Sachen. Ich denke,
dass das die ersten... drei Folgen sind von, weiß ich nicht, 28 oder so. Das ist schon so viel abgegangen.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja, viel Setup, aber es warten auch noch einige spannende Überraschungen und Twists auf uns in den nächsten Rückblick-Episoden. Also nächstes Mal habe ich Norman und Lars hier bei mir und wir besprechen Episode 4 bis 8. Und Episode 8, genau, das ist dann schon... Also wir besprechen eigentlich jetzt alles, was jetzt kommt, was auf dem Markt der Finsternis stattfindet. Und dann, wenn ihr den Markt der Finsternis verlasst. Das wird ganz interessant, weil ich glaube, Norman ist zwei Folgen davon ohnmächtig. Nee, eine.
Stimmt.
Eine. Ja, aber es ist herrlich einfach. Es ist toll. Es passieren noch ein paar richtig tolle Sachen. Logischerweise wäre es
auch sagen, ich hatte wieder richtig Spaß beim... nachhören, weil es ja auch einfach schon jetzt ewig her ist, ne? Also 2 Jahre oder so. Und dann ist es halt wirklich wieder frisch. Und ja, auch wenn man jetzt ein paar mehr Anspielungen versteht, also so Sachen, die du dann irgendwie durchblicken lässt oder halt dann versteht, warum auf einmal oder wie der Kuhhut nochmal entstanden ist und so weiter, das ist schon echt immer noch sehr unterhaltsam.
Ja, fand ich auch. Ja, ich habe auch. Anna, bitte, nach dir.
Ja, ich wollte nur noch einmal kurz einwerfen, dass ich das auch sehr interessant finde, was halt so die Charakterentwicklung angeht. Also, weil das ja auch ab Anfang von Staffel 2 noch gar nicht so lange ist, dass wir dann so zu viert unterwegs sind. Und da ja irgendwie auch noch jeder so ein bisschen sozusagen seine neue Stelle irgendwie findet. Und ich finde das jetzt aus heutiger Sicht total interessant, mir die alten Folgen nochmal anzuhören. Weil ich schon finde, dass sich die Charaktere auch voll verändert haben. Also ich finde, so ein Charles zum Beispiel ist da halt noch richtig so immer dagegen, immer am Nerven, so macht irgendwie abgefahrene Sachen und so. Und ich finde, der ist halt über die Zeit hinweg bis jetzt zum Staffelfinale halt total vielschichtig geworden. Also der zeigt im Laufe der Folgen so ganz andere Seiten auch von sich, die ihn finde ich viel... wie sagt man das, more likable machen.
Interessanter irgendwie.
Und
ja, menschlicher.
Ja, genau. Also so, man kann sich mehr mit ihm identifizieren. Und da gerade da am Anfang fand ich ihn noch sehr anstrengend irgendwie.
Ich habe übrigens noch, also ja, ich finde auch, ich höre die Folgen jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal seit langer Zeit gerade wieder und ich fand so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass das cringy wird, aber ich finde ganz im Gegenteil, finde ich es voll nice, sich so zurückzuerinnern an diese Anfänge und als ihr bei Lord Marx das zweite Mal seid und den Whisky trinkt, da sagt er ja, dass da erwähnt er ja seinen Kumpel Henry, den der bestimmt gut schmecken würde und ihr seid komplett planlos. Habt ihr jetzt eine Ahnung, wer das ist?
Wer Henry ist?
Ja.
Nee, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Stimmt, da habe ich nämlich auch noch dran gedacht. Das wollte ich tatsächlich fragen, ob der irgendwie nochmal, also ob wir an dem nochmal vorbeigeschlittert sind, weil du das so bedeutungsvoll gesagt hast und wir ja auch so fragen, wer ist denn das? Und sie so, und du so, nee, nee, nur ein alter Freund. Henry.
Werner kennt den auf jeden Fall.
Ich, oh.
Ja, also.
Werner kennt den.
Alle außer Ember kennen den.
Also, alle außer Ember?
Dann damals zum ersten Treffen.
Da bin ich ja vorhin raus.
Beim Captain.
Ja, das ist der gute Kumpel von Lord Marx, der den Dings hier bewacht. Scheiße, nicht den Tower of London, sondern wo ihr vorher seid. Dann bringt ihr ja in Folge 2 ein Whisky extra von Lord Marx mit, um den bestechen zu können, damit er euch reinlässt.
Ach was.
Als ihr beim, als ihr ach, zum der, Big Ben wollt.
Hm. Ach da, der
das der ist der Nachtwächter. Ja. Der
ja. Oh, Alter, das ist aber. Da sind so viele Namen mal gefallen, aber ja, klar, das ist auf jeden Fall vielschichtig, dass du dir das überlegt
ja,
hast.
Ja, ja, total.
Ja, stimmt, aber das hast du echt so. Das hast du echt so verheißungsvoll gesagt. Das ist mir beim Hören auch nochmal aufgefallen, dass ich dachte, der wird nochmal wichtig.
Ja.
Wurde er aber nicht. Vielen Dank, dass ihr heute hier dabei wart und mit mir das durchgesprochen habt.
Sehr gerne.
Wir sehen uns spätestens, also wir sehen uns sowieso nochmal zu den Nachbesprechungen in unterschiedlichsten Konstellationen, aber spätestens am spätestens am 23. April sehen wir uns nochmal zum großen Abschied nehmen, das wollen wir also
Abschluss.
Ja, Abschlussrückblick. Abschlussrückblick, Livestream mit allen drum und dran und allen Freunden und Lars muss einen echten flotten Ray trinken, habe ich mir gerade jetzt spontan überlegt und wir werden sehen, wie das dann ausgeht und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr diese Folge hört und stay healthy.
Und immer schön
was Lukas sagt.
Hände waschen und den mechanischen Arm waschen.
Immer schön den und einölen danach. Immer schön ja, den ja. Mechanischen Arm einölen.
Nachdem ihr den anderen Leuten gegen Hinterkopf geschossen habt. Nicht, dass ihr euch ja was einholt.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.